Lob und Dank sei dem Herrn. Wir glauben, was wir gesungen haben und erinnern uns an das, was gestern verkündigt wurde. Der gleiche Johannes, der die Botschaft brachte und den Weg des Herrn bahnte, der sagte: Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen.
Amen.
Es ist einfach die göttliche Botschaft von Anfang an direkt verkündigt worden. Und wer die göttlichen Spuren zurückverfolgt, der kann zum Propheten Joel und dem Propheten Jesaja gehen. Und darin steht schon geschrieben: In den letzten Tagen spricht Gott, da werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen. Wir haben aufgrund der Fehlentwicklung in der Pfingstbewegung eine gewisse Furcht bekommen vor dem, was übernatürlich geschehen kann und geschehen muss. Diese Furcht müssen wir ablegen und damit rechnen, dass Gott Wahrhaftiges aus Gnaden schenken kann, schenken wird. Ist das klar genug gesagt worden? Wenn wir unterscheiden können, was verkehrt war und warum es verkehrt gelaufen ist, dann lasst uns damit rechnen, dass Gott imstande ist, alles gut zu machen. Die Predigt des Wortes, nicht des Bruders, weder des einen noch des anderen, die hier vorne stehen, sondern die Predigt des Wortes hat uns gestern den Schlüssel gezeigt. Vor der Salbung mit dem Geist muss die Erneuerung und Wiedergeburt durch den Geist geschehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird der Mensch im zweiten Bereich gesalbt, vollführt gewaltige Dinge, bleibt aber im Inneren das, was er vorher war. Ja, es kann sogar sein, dass er schlimmer wird, wie er vorher war, trotz der Salbung des Geistes. Denn dann fühlt er sich ja ganz selbstsicher, über andere erhaben und hat sich selber nicht mehr unter Kontrolle. Der Weg Gottes ist uns schon in der Predigt Bruder Brenhams gezeigt worden, die wir hier übersetzt haben, mit dem Titel: Ihr müsst von Neuem geboren sein. Mindestens 2-3 Mal hat er darin gesagt: Zuerst kommt die Geburt aus dem Geiste und dann die Erfüllung mit dem Geist. Ist jemand von Neuem geboren, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden.
Amen.
Ist das biblisch?
Amen.
Können wir das erleben?
Amen.
Ja, wir müssen es erleben. Auch das hat Bruder Brenhim in der Predigt betont. Nicht nur ihr könnt oder ihr dürft oder ihr mögt von Neuem geboren werden, sondern ihr müsstet von Neuem geboren werden. Sonst könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Nach der Wiedergeburt muss aber noch manches abgelegt werden. Und das ist vielleicht der Punkt, den manche nicht verstehen. Heute werde ich mir absolut den Zwang auferlegen müssen, um nicht wieder vom Eifer Gottes verzehrt zu werden und in ein Tempo zu geraten, das meiner Stimme nicht gut tut, oder in eine Lautstärke. Ich glaube daran, dass es nicht an mir oder an der Schnelligkeit oder der Wucht der Verkündigung liegt, die akustisch hörbar ist, sondern daran, ob der Geist Gottes in dir als Empfänger schon da ist, ob die Willigkeit, die Bereitschaft da ist, jedes Wort zu hören, aufzunehmen und es innig zu bejahen. Einiges werden wir mit Gottes Hilfe betrachten, und ich hoffe und glaube, dass Gott gegenwärtig ist und in diesen Versammlungen Ewigkeitsfrucht hervorbringt, dass in diesen Versammlungen geschieht, was noch nie geschehen ist, so tief, so gründlich, so umfangreich, dass uns und vielen anderen zum Segen gereichen kann. Viele Worte Gottes stehen mir vor Augen, sind mir im Herzen, und wir werden darüber sprechen. Mit dem einen Ziel, die Gemeinde des lebendigen Gottes aufzubauen, tüchtig zu machen für die Ausübung des letzten Dienstes, der bevorsteht. Und sollte jemand noch der Meinung sein, ja, Gott wird da nur einen Menschen gebrauchen, dann muss es euch gesagt werden, Gott wird seinen Leib gebrauchen. Alle Glieder wird er gebrauchen. Alle werden eingesetzt werden. Jeder in seinem Bereich und in seiner Aufgabe. Ihr wisst, Gott hat Einzelne gesandt, um die Botschaft zu bringen. Aber die Botschaft war nicht für den Einzelnen, sondern an die Gesamtgemeinde gerichtet. Das müssen wir wissen. Gott hat immer zu dem Engel der Gemeinde gesprochen. Das haben wir verstanden. Aber wer ist eigentlich als letztes adressiert worden? Die Gemeinde, die Gesamtgemeinde. Und deshalb steht ja am Anfang eines jeden Sendschreibens und dem Engel der Gemeinde schreibe. Am Ende steht dann, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Da steht nicht, was er dem Engel zu sagen hat, sondern was er den Gemeinden zu sagen hat. Wir müssen in diesen Tagen hören, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Wir müssen darauf eingehen und, wie schon gesagt, jeder Einzelne muss damit rechnen, dass er empfängt, was Gott verheißen hat. Auch den Punkt möchte ich erwähnen, damit kein Geist der Abgötterei in unserer Mitte Platz hat. Als im Urchristentum die Urgemeinde zum Gebet zusammenkam, haben sie nicht für einen gebeten, sondern für alle Knechte. Gib deinen Knechten Kraft, dein Wort mit Freimütigkeit zu verkündigen. Unser geliebter Bruder Josef Baranowski, der gerade aus Zaire zurückkam, der sagte: Bruder Frank, es wird dir wehtun, was ich dir jetzt sage, aber die Leute machen aus dir und Bruder Brenhem eine Sache, die unfassbar ist. Und ich werde alles daran setzen, um das zu zerschlagen. Und wenn ich's nicht schaffe, dann wird es Gott machen, damit die Menschen zu Schanden werden und ihre Blicke einzig und allein auf den Herrn richten. Das Letzte, das uns passieren könnte, wäre, dass Menschen aus uns etwas machen. Ich weiß, dass der Geist der Abgötterei nicht jung ist. Der ist ganz alt. Aber in unserer Mitte darf er nicht sein. In unserer Mitte soll der Geist Gottes walten. Ihr wisst, zur Zeit der Apostel geschahen zwei Dinge direkt aufeinander. Als große Wunder und Zeichen geschahen, hat das Volk gerufen: Götter haben Menschengestalt angenommen und fingen an, den Aposteln zu opfern. Und was hat Paulus getan? Er zerriss seine Kleidung und hat gesagt: Wir sind nur Menschen, wie ihr auch. Dabei bleibt es. Eine göttliche Berufung macht aus einem Manne nicht mehr als ein Gotteskind, wie alle anderen auch. Nur die Verantwortung ist größer. Seid mir nicht böse, wenn ich eine solche Bemerkung hier ganz offiziell mache, aber der Sohn des Propheten lässt sich als Herr ansprechen. Die Leute kommen zu ihm und sagen: Good morning, Lord. Wenn je ein Mensch achtkantig herausgeschmissen werden würde, dann wäre es der Augenblick, wo es jemand in einer solchen Weise mir gegenüber versuchen würde. Ach, das habe ich ja nicht in Deutsch gesagt. Ich gehe immer davon aus, dass jeder Deutsche 2, 3 Sprachen versteht. Zumindest Englisch, das der Deutschen ja so verwandt ist. Die Leute sagen tatsächlich: Guten Morgen, Herr. Anstatt Sir, wie es sich gehört, wenn es ein Unbekannter oder wenn man nicht per Du ist, oder Brother, wie sich's gehören würde, als Bruder. Nein, der Geist der Abgötterei sei verbannt im Namen Jesu Christi von Nazareth. Ein für allemal. Wir sind nichts mehr als Staub und Asche. Und Paulus sagt: Uns Aposteln hat der Herr den letzten Platz angewiesen. Wir sind wie der Kehricht geworden. Es sind einige Dinge, die gesagt werden müssen, denn wir alle warten ja darauf, dass der Geist Gottes fällt. Wir haben in diesen Tagen gesagt, die Zeit ist nahe. Wir haben ebenso gesagt, die Zeit ist da. Und die Zeit ist jetzt da, dass wir zur Vollkommenheit schreiten. Ich lese dazu einige Worte, aber lasst uns noch einmal aufstehen und beten. Alle beten mit und legen dem Herrn die Versammlung hin. Himmlischer Vater, wir kommen vor dein heiliges Angesicht und möchten einen Gottesdienst erleben, o Herr, als säßest du hier rechts neben mir und ich mir dessen bewusst wäre und bin, dass du zuhörst, dass du gegenwärtig bist und dass ich Verantwortung trage vor deinem heiligen Angesicht. Herr, möge das Gleiche uns allen bewusst werden, dass wir nicht vor Menschen, sondern vor dem Angesicht Gottes versammelt sind, damit Gott zu uns reden kann. Wir bitten dich, treuer Herr, schenk Verständnis, gib Offenbarung, schenk Gnade, dass wir aus den Kinderschuhen herausgenommen werden. Nimm allen Unsinn von uns, alles, was nicht mit der vollkommenen Erkenntnis deines Wortes übereinstimmt oder mit der Offenbarung, die du gegeben hast. Herr, mach uns eins, eins in dir, eins in deinem Worte, eins in deinem Geiste. Sei du das Haupt und wir der Leib. Geliebter Herr, gemeinsam beten wir, wie am Anfang der Apostelzeit, strecke deinen Arm aus, sieh das Toben der Heiden und das eitle Sinnen der Völker, die sich gegen dich und deinen Gesalbten aufgemacht haben, und gib deinen Knechten Kraft, dein Wort mit Freimütigkeit zu verkündigen, und strecke dabei deinen Arm aus und lass unter der Verkündigung durch das gesprochene Wort große Wunder und Zeichen geschehen, dass keiner mehr sage, Bruder so und so hat mir die Hände aufgelegt und dann geschah es, dass alle bekennen würden, Gott sandte sein Wort und machte uns gesund. Herr, am Ende steht doch nicht ein Mensch im Mittelpunkt, sondern du als Herr, als Haupt der Gemeinde, erhöht, verherrlicht über die Maßen. Herr, wir bitten dich um deinen ganz besonderen Segen und um die Leitung deines Heiligen Geistes in Jesu heiligen Namen. Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Ich komme nur ganz kurz auf die Verse zurück, die schon gelesen wurden, aus Psalm 85. Vers 10, wahrlich, sein Heil ist denen nah, die ihn fürchten. Amen. Wer kennt die Heilige Schrift und weiß, dass geschrieben steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Amen. Die Furcht Gottes, eine heilige Ehrfurcht, muss in die Gemeinde zurückkehren. Amen. Ehrfurcht vor Gott, Ehrfurcht vor seinem Wort. Dass nicht jeder meint, das Wort handhaben zu können, wie es ihm gut dünkt, sondern dass wir uns alle unter die gewaltige Hand Gottes beugen, seinem Worte unterstellen und bereit sind, seinen Willen zu tun. Wahrlich, sein Heil ist denen nahe, die ihn fürchten. Man könnte sofort sagen, teure Schwester, teurer Bruder, wenn du den Herrn fürchtest, ist das Heil Gottes dir sehr nahe. Und der Herr könnte sagen, heute ist diesem Hause oder diesem Menschen Heil widerfahren. Vers 11, dass Gnade und Treue einander begegnen. Auch das gehört dazu. Viele möchten die Gnade Gottes, weil sie nicht verloren gehen wollen. Wie steht's mit der Treue in allen Dingen Gott und seinem Wort gegenüber? Mögen von jetzt an die Begnadigten treu erfunden werden vor Gott.
Amen.
Treu in allen Stücken. Ich denke da an das Wort im Hebräerbrief. Da heißt es von Mose, der da treu war im Hause Gottes und Christus als Sohn treu in seinem Hause, und sein Haus sind wir. Gott suchte eine Wohnstätte und er sagte, hat nicht meine Hand das alles geschaffen? Doch wo ist die Stätte meiner Ruhe? Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Welch ein Haus wäre es, das ihr mir bauen könntet? Und dann erfahren wir, dass die Gemeinde die Wohnstätte Gottes geworden ist. So wie Gott in Christus war, so ist Christus in der Gemeinde. Teures Herz, rechne doch ganz persönlich damit. Schau doch nicht immer nach vorne und sag, ja, wir warten so sehnsüchtig darauf, bis Gott unseren Bruder gebraucht.
Ja.
Ist das die richtige Einstellung?
Nein.
Das ist nicht die richtige Einstellung. Gott hat den Bruder schon gebraucht. Um das weiterzugeben, was Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Jetzt sind wir alle angesprochen und wir sind alle gemeint, nicht nur eine. Und das sage ich euch auch ganz klar. Wenn ihr nur darauf wartet, dass Gott mich oder noch Bruder Ross segnet, manche sind ja großzügig, die können sogar bis zwei zählen, und vielleicht, wenn es dann noch besser wird, auch bis drei. Und dann sind sie mit ihrem Latein am Ende. So darf es nicht sein. Wir sind eine Gemeinde, die Gemeinde des lebendigen Gottes. Das zum Eigentum erkorene Volk, eine Priesterschaft, ein Königtum unseres Gottes. Er ist unser aller hoher Priester. Er ist unser aller König. Wir als Gesamtheit bilden sein Volk. Es gibt im Reiche Gottes kein Einmannsystem. Gott gebraucht einen, aber dann sind alle angesprochen und dann sind alle gemeint. Lasst uns weitergehen zu Hebräer Kapitel 6. Hebräer Kapitel 6, ein sehr wichtiges Wort, das uns alle ansprechen wird. Darum wollen wir von den Anfangsgründen der Lehre Christi absehen und uns zur vollen Reife erheben, wollen nicht noch einmal den Grund legen über Buße, Sinnesänderung und Abwenden von toten Werken und mit dem Glauben an Gott. Es geht da noch weiter. Ihr merkt, worauf Paulus, der mit hundertprozentiger Sicherheit die Hebräerbriefe geschrieben hat, das geht aus dem letzten Kapitel, dem letzten Teil, ganz deutlich hervor. Paulus war der Mann, den Gott dazu gebrauchen konnte, die Gaben zu ordnen, alles Lehrmäßige in der Gemeinde auf den Platz zu stellen, wohin es gehört. Er war von Gott dazu gesetzt. Hier wird uns gesagt, darum wollen wir jetzt von den Anfangsgründen der Lehre Christi absehen. Und wir haben noch gestern festgestellt, dass wir zu kurz gekommen sind mit den Anfangsgründen, mit den anfänglichen Lehren über Buße, über Sinnesänderung, über Taufe. Wir sind da zu kurz gekommen. Bruder Ross weiß es und kann es bezeugen. Wir haben ja einige Male miteinander auch über den Zustand der Gemeinde gesprochen. Und wir haben uns einander gefragt, woran es liegt. Und dann sagte ich wörtlich, wenn nur ich gepredigt hätte oder nur du gepredigt hättest oder nur wir beide, dann würden wir jetzt die Schuld uns beiden voll und ganz zuschreiben, dass der Zustand noch so ist, wie er ist. Und dann fügte ich hinzu und sagte, aber wir haben doch die Predigten des Gottesmannes, die Predigten des Propheten, des größten Propheten seit den Tagen Jesu Christi und Johannes des Täufers, hier übersetzt. Wir haben sie gedruckt. Sie sind versandt worden. Ich sagte, wenn wir nun die Schuld bei uns beiden suchen, ja, dann müssen wir auch noch zu ihm gehen und die Schuld bei ihm suchen, warum es noch nicht anders geworden ist, weshalb wir noch in diesem, ich nenne ihn mal beim Namen, beklagenswerten Zustand sind. Aber in diesem Zustand können wir nicht bleiben. Wir spüren, dass er nicht der Endzustand ist, nicht das von Gott Gewollte. Und weil wir das spüren, glaube ich sagen zu dürfen, schon die Erkenntnis, dass wir noch nicht sind, was Gott aus uns machen möchte, ist ja schon der erste Weg zur Besserung. Das ist nicht nur so im Volksmund gesagt, das stimmt. Wenn jemand, wie das im Laodicea-Gemeindezeitalter ja gesagt wird, die Sache so spricht, ich bin reich, ich bedarf nichts und so weiter, dann wäre es ja ganz schlimm um uns bestellt. Dann müsste der Herr uns sagen, du weißt nicht, dass du erbärmlich, elend, arm und nackt bist. Und eben der Zusatz, und weißt es nicht. Bruder Brenim hat gerade in dem Zusammenhang gesagt, es ist schon schlimm, wenn ein Mensch nackt ist, aber wenn es dann noch nicht mal wahrnimmt, wenn seine Sinne benommen sind, und er nicht einmal weiß, in welchem Zustand er sich befindet, ja, dann ist er nicht nur nackt, dann stimmt auch irgendwo anders etwas nicht. Aber Gott hat uns die Gnade erwiesen, dass wir in den Spiegel des Wortes hineinschauen dürfen. Und wir bekennen, dass auch darin Gott recht hat. Das ist unser eigentlicher Zustand. Amen. Können wir alle Abend dazu sagen? Aber das ist, wie ich schon sagte, nicht der letzte Zustand. Das ist nicht das Ende. Danach spricht der Herr, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, das im Feuer geläutert ist. Vielleicht sollte ich es lesen, damit wir es ganz genau haben. Es ist immer am besten, die Heilige Schrift nicht nur zu wiederholen oder aus dem Gedächtnis zu zitieren, sondern so zu lesen. Offenbarung 3, Vers 18. Das andere möchte ich nicht wiederholen, denn das ist uns ja aus Erfahrung auch bekannt, nicht nur dem Text nach. In Vers 18 steht, ich rate dir, kaufe Gold von mir, das durchs Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider anziehst, damit die Schande deiner Blöße nicht zutage tritt und Augensalbe zum Bestreichen deiner Augen, damit du sehen kannst. Wie treu ist Gott? Und gerade im letzten Sendschreiben stellt er sich uns ja in dieser Weise vor. Vielleicht sollte ich es hier lesen, aus Vers 14, und dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe, so spricht der, welcher das Amen ist. Das Amen. 2. Korinther 1, 16, 17. Alle Verheißungen Gottes sind in ihm Ja, und deshalb ist in ihm auch das Amen erfolgt. Amen. Er ist Ja und Amen. So stellt er sich im letzten Gemeindezeitalter vor. So spricht der, welcher das Amen ist. Was bedeutet Amen? So ist es, so sei es, so ist es, so sei es. So wie er es sagt, so ist es. Und wir sagen Amen dazu, weil wir der Sache zustimmen. So spricht der, welcher das Amen ist, und höret, was jetzt kommt, der treue und wahrhaftige Zeuge. Es gab viele Zeugen. Ihr könnt's im Hebräerbrief nachlesen. Da steht's, weil wir von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sind. Ihr könnt Jesaja 43 nachlesen. Da spricht der Herr, ihr seid meine Zeugen und ich bin euer Gott. Ihr könnt Apostelgeschichte 1 lesen. Ihr sollt meine Zeugen sein. Aber hier tritt der Herr selbst als der Zeuge auf. Hier ruft er nicht die Propheten und die Apostel. Hier wandelt er mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Hier spricht er und sagt der Gemeinde, was er ihr zu sagen hat, ehe er den Hammer des Tadelns herunterlässt, stellt er sich der Gemeinde vor und sagt, so spricht der, welcher das Amen ist, der Treue und der wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Wir sind schon wieder bei dem Thema, der Anfang der Schöpfung Gottes. Gott hat einen neuen Anfang in Christus gemacht. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern, gezeugt durch den Geist. Auch das haben wir deutlich gesagt. so wie es mit Christus, dem Erstgeborenen, begann, so wird es mit allen Erstgeborenen sein müssen. Wie wurde das Wort Fleisch, das Wort der Verheißung, wurde der Maria gebracht? Und sie sprach: Ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. So wurde das Wort Fleisch. In diesen Tagen ergeht das Wort der Verheißung an uns. Zu welchem Zweck? Damit die Söhne Gottes geboren werden, damit sie offenbar werden können. Viele, ja zu viele, reden davon mit großer Begeisterung: Oh, wir sind als Söhne Gottes offenbar geworden. Ein trauriger Anblick, eine Schande für Gott, Zank und Streit, Trennungen, Boshaftigkeit jeder Art und dann Söhne Gottes? Nein und nochmals nein. Wenn, dann schon nach dem Bilde Jesu Christi, denn so steht's geschrieben. Ich lese es euch lieber, damit ihr alle wisst, dass es auch geschrieben steht. Auch darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Aber es steht ja im Worte Gottes geschrieben. Ich muss ganz kurz aus 1. Korinther 15 lesen. 1. Korinther 15, Vers 9 und ja vielleicht 48 und 49. Ihr könnt ja einige Verse mehr lesen. Wie der irdische Mensch, also Adam, beschaffen ist, so sind auch die irdischen Menschen beschaffen. Und wie der himmlische Mensch Christus beschaffen ist, so sind auch die himmlischen Menschen beschaffen. Und wie wir das Bild des Irdischen an uns getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen an uns tragen.
Amen.
Das ist Gottes heiliges Wort. Und es steht geschrieben, man kann aus einer Quelle nicht süß und bitteres Wasser schöpfen. Was schäumt denn alles noch so hervor aus den Herzen der Menschen? Und auch da kann sich niemand oder brauchte sich niemand täuschen. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Und dann schreibt Jakobus: Wer seine Zunge nicht im Zaume hält, dessen Gottesdienst ist nichtig. Und jeder meint, er kann ja sagen, was er will, und kommt damit vorbei oder durch. So geht es nicht. Nein, Gott will Ehrfurcht. Er will Gottesfurcht in das Volk, in die Gemeinde legen und zurückbringen. Ohne die Furcht Gottes, die der Anfang der Weisheit ist, wird nichts geschehen, wird nichts werden. Dann heißt es hier weiter in Vers 15 in Offenbarung 3, vielleicht sollten wir es lesen, um auch das mit einem Ja und mit einem Amen zu bekräftigen. Wenn wir den zweiten Zustand bejahen, dann müssen wir den ersten erkannt und auch bejaht haben. Hier sagt der Herr: Ich kenne deine Werke und weiß, dass du weder kalt noch heiß bist. Nun sagt einmal ganz ehrlich, ist das nicht unser Zustand? Wir sind nicht eiskalt, das könnte man uns nicht sagen, aber sind wir glühend heiß? Sind wir glühend heiß? Wir sind's eben nicht. Sagen wir es doch mal ganz ehrlich. Wir sind's nicht. Ja, was sind wir dann? Hat Gottes Wort wieder mal recht? Und ich frage jetzt ganz bewusst, erkennen wir alle, dass das unser Zustand ist, wirklich von Herzen? Da haben wir es. Da haben wir es. Das ist unser Zustand. Und wundert euch nicht darüber, dass Gott am Anfang dieses Jahres nun so mit uns hier beginnt. Meint ihr, dass ich dieses Wort heute irgendwo schon gelesen habe? Absolut nicht. Absolut nicht. Ja, wie kommen wir jetzt darauf? Durch die Leitung des Heiligen Geistes. Amen. Weil der Herr etwas tun möchte. Seine Zeit ist gekommen. Er sagte einmal, als man ihn rief, eure Zeit ist alle Wege, aber meine Stunde ist noch nicht gekommen. Unsere Zeit war immer schon, aber jetzt ist die Zeit Gottes, die Stunde Gottes. Möge er sich erheben und etwas tun, etwas Erhabenes, das über jeden Zweifel erhaben ist, dass niemand mehr fragen brauchte, ja, hat das nun Gott getan, dass die Menschen wüssten, er hat's getan. Wann und wie und wo wird's geschehen? Es wird zur Stunde Gottes, zu der von ihm bestimmten Zeit geschehen, aber durch die Gemeinde, die da ist, sein Leib. Und deshalb diese Vorbereitung, einfach Ja zu sagen, so ist es, wie hier der Zustand beschrieben wird. Meint ihr, es fällt mir leicht, das so zu sagen? Auch nicht. Aber ich bekenne ganz frei und offen, das ist mein Zustand, so wie er hier beschrieben wird. Und ich sage es dem Letzten, der es vielleicht noch ein wenig übertünchen oder überspielen oder übergehen möchte. Das ist auch dein Zustand. Wir sind in einem lauen Zustand. Eine Frage. Wenn wir wissen, dass das Kommen des Herrn direkt vor der Tür steht und dass wir die letzte göttliche Botschaft empfangen haben als Warnung, als Mahnung und zur Herausrufung. Wie vielen Menschen hast du diese Botschaft zukommen lassen? War es dir ein Herzensanliegen, das Volk zu mahnen, ihnen zu sagen, wir leben jetzt in der und der Zeit, das und das hat Gott getan, hier ist eine Predigt, lese sie durch und wenn du mehr willst, dann frage danach oder lass es mich wissen. Wer hat was getan? Wie war es mit den ersten Christen? Es heißt, als die Verfolgung in Jerusalem ausbrach, zerstreuten sich die Gläubigen überall. Und wisst ihr, was da steht? Und sie verkündigten das Reich Gottes. Und so hat es sich verbreitet. Was haben wir getan mit dem, was Gott uns anvertraut hat? Wir haben sicher über die Endzeit geredet, über mancherlei Dinge, die Katastrophen, die Erdbeben und das alles, was so auch dazu gehört, über den Zusammenbruch der Weltwährung vielleicht schon und manches andere auch. Aber haben wir den Menschen, die uns nahestehen, mit denen wir in Verbindung sind, haben wir denen in Liebe, taktvoll sagen können, hört mal, ich bin es dir schuldig oder ihnen schuldig, ich muss es ihnen sagen, das ist meine Aufgabe. Denn was spricht Gott in Hesekiel 33? Wenn ich zu dir rede, und du den Gottlosen warnen sollst, und du tust es nicht, dann wird der Gottlose in seiner Sünde sterben, aber seine Seele werde ich von deiner Hand fordern. Nun mag jemand sagen, ja, die Leute hören ja sowieso nicht. Gerade der Prophet Hesekiel war es, dem der Herr sagte, Sie mögen auf dich hören oder nicht. Sie sollen wissen, dass ein Prophet in ihrer Mitte war. Aber nicht, dass ihr jetzt hingeht und sagt, oh, der Prophet, der Prophet, der Prophet. Das ist auch nicht die richtige Methode. Das gehört dazu. Aber ihr müsst die Sache und in diesem Fall euer Zeugnis auf die biblische Grundlage stellen und dann natürlich schon mit der Sache herauskommen und sagen, da hat Gott einen Mann gehabt, der eine besondere Berufung bekam und der die Verheißungen und überhaupt die Geheimnisse, die verborgen geblieben waren, offenbart hat. Das gehört dann auch dazu. Aber das ist nicht so die Öffnung. Man muss eine Einleitung haben. Wie viele wünschen es sich, einmal von Gott gebraucht zu werden, wirklich gebraucht zu werden, wirklich gebraucht zu werden? So ein Zeugnis geben, dass die Leute für immer genug haben. Das wissen wir, wie es funktioniert. Wir traktieren die Leute in einer Weise, dass sie dann für immer genug haben. Wenn es doch jetzt dazu kommen könnte, dass Gott aus uns Menschen machen könnte, die er segnet, die sogar von anderen angesprochen werden und gefragt werden würden, worum es denn eigentlich bei euch geht. Ich kenne einen Mann, ein Bruder sitzt hier, der ihn auch gut kennt, und er sagte zu jemand, ich habe mit dem Herrn Frank schon des Öfteren gesprochen, aber ich begreife gar nicht, warum er mich noch nicht zu einem Gottesdienst eingeladen hat. Und ich weiß aber, dass Gott ihn schon an den, ich wollte sagen Beinen, das ist nicht richtig, Gott hat ihn schon an der Hand. Aber ich warte eben noch ein wenig. Die Leute erwarten es. Die erwarten es, dass man es ihnen sagt. Aber jetzt kommt die Frage. Auch darüber machen wir kein Geheimnis. Was treffen die Leute in unserer Mitte an, wenn sie heute gebracht, wenn sie der Einladung Folge leisten würden? Was treffen Sie heute an? Treffen Sie hier das Reich Gottes an? Was würden Sie vorfinden? Das ist doch die ernste Frage. Gott sei Dank, dass Sie noch nicht gekommen sind. Ja, jetzt, Bruder Knigge kratzt sich am Kopf. Ja, und dann sagt noch, das ist wahr. Ja, seid einmal ehrlich. Sind wir doch dankbar, dass die Masse noch nicht gekommen sind. Sonst wären sie ja wieder gegangen. Die wären ja wieder gegangen. Die hätten ja gesagt, und das hat auch derselbe Mann gesagt, der hat im Übrigen sehr, sehr viel zu tun mit Gläubigen, natürlich nicht hier, sondern irgendwo anders. Wir sprechen ja nie von Leuten, die hier so um uns sind, das ist ganz woanders, in einem ganz anderen Lande geschehen. Und er sagte mir beim letzten Gespräch, Herr Frank, sind Sie mir nicht böse, aber ich hatte ja notgedrungen mit einer Anzahl Gläubiger zu tun. Und zum Teil habe ich Leute getroffen, die Sie kennen und die Sie schätzen und die auch von Ihnen betreut werden. Und dann kam der Hammer. Und dann sagt er, aber so viel Zank und Streit, so viel Afterreden, so viel Gehässigkeit habe ich noch nicht angetroffen. Jetzt habt ihr's. Ein Mann übernachtet bei Gläubigen. Und die reden auf ihn ein, sie müssen die Botschaft glauben. Gott hat einen Propheten gesandt, wissen Sie das nicht? Sie sind doch bekannt mit dem Herrn Frank. Ja, sagte, mit dem bin ich bekannt. Ich will lieber nicht weiterreden. Ich will's mir ersparen und auch euch. Ein Glück, dass es keinen trifft von denen, die hier sind oder hier sein könnten. Aber es könnte uns passieren, dass wir herausgehen und so tun, wie die eine Frau nach dieser scharfen Predigt Bruder Brenhams getan hat. Sie schnappte ihn ja ab beim Ausgang. Er hat immer einen extra Ausgang, weil er nicht unters Volk wollte oder konnte. Und sie sagte, Bruder Brenham, in deiner Predigt hast du wirklich allen die Leviten gelesen. Aber mich hat es nicht getroffen. Und nachher sagt derselbe Bruder Brenham, irgendein junger Prediger kam zu ihm und sagte, dieses Weib ist das größte Waschweib, das es in der ganzen Stadt gibt. Hat nichts als Unheil mit ihrer Zunge angerichtet, aber sagt, du hast allen die Leviten gelesen. Mich hat es nicht berührt. Ihr Lieben, lasst uns zu denen gehören, die es noch trifft, die noch angesprochen werden. Erst dann kann Gott uns tatsächlich helfen. Wie viele von euch glauben, dass Gott noch dafür sorgen wird, dass andere zu hören bekommen, was er dieser Generation zu sagen hat? Oh ja, Gott wird dafür sorgen. Jetzt müssen wir die Atmosphäre schaffen. Auch darüber hat Bruder Brenham gesprochen. Er sagte, wenn Eier untergelegt werden, dann ist es die Wärme, die Atmosphäre, die dafür sorgt, dass dann Leben herauskommt. Es gibt auch Nester mit verfaulten Eiern. Es muss Wärme da sein, damit neues Leben hervorkommt. Ja, haben wir die Nestwärme hier? Finden Sie die Leute, wenn sie kämen? Wäre hier ein strahlendes Gesicht mit Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, gefüllt mit der Liebe Gottes, dass man aufrichtig sagen könnte, wie freue ich mich, dich wiederzusehen. Und wenn man sagen würde, Bruder, ich liebe dich, dass das wirklich so wäre, dass es nicht nur Worte sind, die wir machen, dass die ganze Tat, unser ganzes Herz und Leben dahinter stünde. Und da sagt Johannes in seinem Brief, dass wir verpflichtet sind, füreinander das Leben hinzugeben, einander so zu lieben, wie der Herr uns geliebt hat, der sein Leben für uns gab. Wir sind in manchen Stücken, ja wahrscheinlich in allen Stücken, zu kurz gekommen. Und stellt euch vor, soweit mir bekannt ist, haben wir alle schon, oder die meisten von uns, mit der Entrückung gerechnet. Ja, in welchem Zustand haben wir damit gerechnet? Danken wir Gott, dass der Herr noch nicht gekommen ist. Seid ihr damit einverstanden? Ich höre es nicht von allen. Vielleicht bin ich auf ein Auge, aber das macht nichts. Danken wir dem Herrn, dass er noch nicht gekommen ist. Sonst wäre hier das große Geschrei. Danken wir dem Herrn für seine Gnade. Ihr könnt gar nicht wissen, wie mir zumute ist. Ich habe es oft genug zum Ausdruck gebracht, dass ich nicht nur gepredigt haben möchte. Ich wünsche, dass alle, die das Wort, das Gott geoffenbart hat für diese Zeit, die es hören und glauben, dass sie versiegelt werden, nachdem sie das Wort der Wahrheit gehört haben. Auch das müssen wir alle wissen. Ich lese es euch vor. Menschen können auf Anhieb geistgetauft werden, aber die Versiegelung geschieht nachdem wir das Wort der Wahrheit gehört und aufgenommen haben. Ich lese es euch vor aus Epheser Kapitel 1. Hier steht in Vers 13 und 14. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Rettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden. Hier steht nicht von Salbung, hier steht von einem Siegel. Denkt ihr da an die Predigt Bruder Brennens, besonders die Predigt der Notschrei und das Zeichen? Da gibt er das Beispiel von dem Bahnwaggon, der beladen wird, und dann kommt der Inspektor und rüttelt ein wenig und alles fällt durcheinander. Und dann sagt er, so nicht, so kann ich hier nicht plombieren, so kann ich das Siegel hier nicht anbringen. Alles muss fein, säuberlich und gut gepackt und geordnet sein. Die Zeit ist da, die Dinge zu ordnen, damit das Siegel Gottes auf uns herabkommen kann. Wir haben sehr deutlich begriffen, dass die Salbung über alle kommt. Der Regen fällt auf Gerechte und Ungerechte. Die Sonne scheint über Böse und Gute. Die Salbung mit dem Geist besagt in sich noch gar nichts. Noch gar nichts. Es gibt nach der Schätzung, das habe ich hier auch schon gesagt, an der Westküste Amerikas, besonders in Kalifornien, Gegend von Los Angeles und Santa Barbara und hoch bis nach San Francisco, da gibt es Millionen. Und ich weiß nicht, ob 10 Millionen ausreichen, Menschen des vollen Evangeliums, Pfingstgemeinden, die alle den Geist empfangen, die alle gesalbt wurden mit dem Geist. Und niemand sage mir, dass das ein falscher Geist ist. Nein, das ist der Heilige Geist. Nicht der Geist ist falsch. Die Leute sind falsch, weil sie nicht den göttlichen Samen in sich aufgenommen haben. Und ihr wisst auch da, was Bruder Brennim gesagt hat, als die eine Dame mit den Stöckel absetzen, einfach den anderen zurief, auf den Narr braucht ihr nicht zu hören. Ich werde euch beweisen, dass ich so wie ich bin, den Weg mit dem Herrn gehen kann. Und sie ging auch. Und dann ist sie umgefallen und stürzte in die Tiefe mit einem großen Geschrei. Wie viele sind gesalbt mit Heiligem Geist? Ich habe jetzt, als ich in Afrika war, die Statuten der christlichen Geschäftsleute durchgelesen. Und das Erste, man höre und staune, ist der Glaube an die göttliche Dreieinigkeit. Nicht zu fassen. Der Mann, der Charles Price noch miterlebt hat in seinen letzten Tagen und Jahren. Und der Mann, der William Branham in den ersten Tagen seines Dienstes kennenlernte und so viel gesehen und miterlebt hat wie kein anderer auf Erden. Der Mann, dessen Schwester Nightingale hieß und Bruder Branham sah, um 2 Uhr wird sie sterben. Und hat den Demas angerufen und gesagt, ich habe dir etwas zu sagen. Männer, die alles gesehen und gehört haben. Und dann steht da drin, wer das nicht akzeptiert, kann nicht Mitglied werden. Das war wenigstens der gute Satz an der Sache. Ich wüsste auch nicht, warum ich da Mitglied werden sollte. Glied am Leibe Jesu genügt mir. Mitglied, da wäre ein Glied zu viel. Glieder ja, Mitglieder nein. Aber warum sag ich das? Überall mächtige Dinge. Oh, der Geist leitet und alles drum und dran. Ich denke an den Mann, der dem Kardinal Bea die Hände aufgelegt hat im Vatikan, dass er den Heiligen Geist empfangen möge. Und als er ihn so zusammengeschüttelt hatte, sind die Wächter gekommen und haben ihn befreit, denn sie dachten, diese beiden Brüder hatten ihn überfallen. Und sie hatten ihn im wahrsten Sinn des Wortes überfallen. Heute ist alles so vermischt. Die Söhne Gottes haben die Töchter der Menschen genommen. Und das sind manche, die hören von den Tagen Noahs. Und dann sagen, ja, Tage Noahs, Essen, Trinken. Ach, Essen und Trinken tun wir doch alle. Das ist doch gar nicht so neu. Und Freien und Nicht-Freien und Freien, das tun wir doch auch alle. Das ist doch auch gar nicht so neu. Oder war es nur damals? Was? Bitte? Ja, was? Was ist denn los? Es steht doch geschrieben. Sie freiten und ließen sich freien und aßen und tranken. Hast du nicht gefreit? Hast du nicht gegessen und getrunken? Haben nicht alle Menschen das Gleiche getan, gläubig oder ungläubig? Was war der Punkt? Als die Söhne Gottes die Schönheit der Töchter der Menschen sahen und sich die Linie Gottes durchsät, aus der Christus geboren werden sollte, dem Fleische nach, aus dem Samen Davids, sich mit der Kainslinie vermischte, da sprach Gott, das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen. Und gerade zu dem Zeitpunkt sandte Gott einen Propheten. Und der gab die Botschaft. Und was war's? Die Söhne Gottes haben da mitgemacht und haben dem Propheten Gottes den Rücken gekehrt. Und wisst ihr was? Das hat uns der Geist Gottes auch verklärt. Als der Herr Jesus starb und sein Leib in die Gruft gelegt wurde, ging er hinunter und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Und ich frage euch, welche Generation hat er nun wirklich gepredigt? Wie bitte? Aha. Und das lese ich euch jetzt vor, damit ihr wisst, welch ein Gericht über die Söhne Gottes, die den Propheten und der göttlichen Botschaft den Rücken gekehrt und ihn verlacht haben. Sie werden eine Frage zu beantworten haben, wie keine andere Generation seit den Tagen Jesu Christi, unseres Herrn. Ich lese es euch vor, damit ihr wisst, dass es geschrieben steht. 1. Petrus, 3. Kapitel, vom 18. Vers. Denn auch Christus ist einmal um der Sünden willen gestorben, als Gerechter für Ungerechte, um uns zu Gott zu führen. Er, der am Leibe, am Fleisch zwar getötet worden ist, aber zum Leben erweckt am Geist. Jetzt hört, im Geist ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, nämlich denen, welche einst ungehorsam gewesen waren, als Gottes Langmut geduldig wartete in den Tagen Noahs. Ihr werdet sehen, wir haben das gleiche Bild vor Augen. Gemeinden, die den Weltkirchenrat und Rom gescheut haben, bis zum geht nicht mehr, sind alle kniefällig geworden. Alle buhlen, sie wollen alle mitmachen. und die gesamte Bewegung des vollen Evangeliums hat sich wegbewegt von Worte. Und alle sind zu Organisationen und Denominationen geworden, vereinigen sich alle und machen eine Sache, anstatt mit der prophetischen Botschaft zu gehen. So wie es damals in den Tagen Noahs eine Vermischung dieser beiden voneinander getrennten Linien, von denen Gott der Herr gesagt hatte, an Ort und Stelle im Garten Eden, ich werde Feindschaft setzen zwischen deinem Samen und ihrem Samen und so weiter. Ihr kennt es ja. Und Paulus führt es ja in Römer 9 aus, dass Christus dem Fleische nach aus dem Samen Davids kommen musste. Damals hat die göttlich gesegnete Linie weltlich gehandelt. Es wäre genauso, als würden heute gläubige Brüder Ungläubige nehmen und ehelichen und sagen, ja, was soll das Glauben überhaupt und so weiter. Und wir stünden hier vor leeren Stühlen. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Es wird einen Tag des Gerichtes geben. Und ihr könnt noch mehr lesen. Ihr könnt sogar lesen, dass sie als Engel bezeichnet wurden, die mit Fesseln gebunden sind und warten auf den Tag des Gerichtes. Die Dämonen, die sind nicht gebunden. Und der Teufel auch noch nicht. Der ist noch los. Das haben wir alle zur Genüge erfahren. Irgendjemand, es gibt ja eine Lehre in einer Glaubensrichtung, die behaupten, dass wir schon im tausendjährigen Reich sind und dass der Teufel gebunden ist. Mein Bruder sagte, mein Gott, sagt er, dann möchte ich nicht hier sein, wenn er losgelassen wird. Nein, der Teufel ist nicht gebunden und die gefallenen Engel, die Dämonen, herrschen im Luftbereich. Und unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit den Mächten und mit den Gewalten, mit den Fürstentümern in der Luft. Aber aus jenen Tagen, und da könnt ihr mich am Tage des Gerichts beim Worte nehmen. Ich habe nämlich aus dem Worte Gottes gelesen. Hier steht nichts aus den Tagen Gideons oder aus den Tagen Simsons oder aus irgendeiner Zeit, sondern denen, die in den Tagen Noahs, als die Langmut Gottes wartete, und dieser Mann im Stich gelassen wurde, zum Gespött aller, die da waren. Gott, der Herr, hat dafür schon gesorgt und hat ihnen die erste Ankündigung gegeben, als er damals hinunterging. Was wird mit dieser Generation sein? Ihr merkt schon, dass wir manches streifen und von einem zum anderen kommen. Kehren wir zurück zu Hebräer Kapitel 6, um dann langsam zum Schluss zu kommen. Nehmen wir aber die Mahnung ernst. Wenn Gott einen Propheten sendet, dann sendet er ihn deshalb, weil er mit uns reden will und seinen Plan offenbaren möchte. Nicht, dass wir uns darüber hinwegsetzen und tun, als sei nichts geschehen. Hier werden wir aufgefordert, von den Anfangsgründen der biblischen Belehrung über Christus und so weiter, dass wir davon absehen und zur vollen Reife gelangen, nicht noch immer wieder den Grund legen über Buß und Sinnesänderung und Abkehr von toten Werken und so weiter über Taufen, sondern dass wir, wie Paulus es in Epheser 4 ausdrückt, in das Mannesalter Jesu Christi hereinwachsen. Wir haben heute erkannt, dass wir vor Gott am besten abschneiden, wenn wir ehrlich sind. Das haben wir auch gestern hier schon festgestellt und haben Gott Recht gegeben in dem Urteil, dass er über uns gefällt hat. Wir rufen aus und sagen es nicht nur dem Paulus nach, sondern mit einem tiefen Geschrei in unserer Seele rufen wir aus: O, ich unglücklicher Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Weil wir erkannt haben, dass in uns nichts Gutes ist, dann fahren wir fort und bekennen, was im nächsten Vers steht: Dank sei Gott, der es getan hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir lesen weiter: So ist nun nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus Jesus sind. Brüder und Schwestern, glaubt es mir, in 1. Korinther Kapitel 10 steht geschrieben, dass die Dinge, die mit Israel geschahen, uns zum Vorbild geschehen sind. Und ihr wisst ja, was alles dort war. In jedem Fall sind sie 40 Jahre eigentlich umhergeirrt, haben genau 40 Stationen gemacht. Ihr könnt's nachlesen. Aber das Ziel haben sie nicht erreicht. Dann setzte eine andere Zeit, eine andere Epoche ein. Und dann ging es nicht mehr rund oder von einem Ort der Wüste zum anderen. Dann hieß es: Sei stark und sei mutig, denn wie ich mit Mose war, so werde ich mit dir sein. Sage dem Volk, in 3 Tagen geht's rüber über den Jordan. Es gab 2 Dinge unter dem Volke Israel. Das eine war die Herausführung, die Versorgung während der gesamten Zeit. Obwohl das Volk ungehorsam war, hat Gott ja zu ihnen stehen müssen, um der anderen Völker willen. Und Mose trat immer wieder in den Riss. Und er sagte: Streiche meinen Namen aus deinem Buch, aber lass das Volk, damit die umliegenden Völker nicht sagen, dass du es nicht geschafft hast. Ihr kennt ja alle die Heilige Schrift. Dann aber kam der Zeitpunkt, wo das im Kreise drehen und gehen ein Ende hatte. Der Zeitpunkt, wo das Wort Gottes, das in der Bundeslade lag, auf den Schultern der Priester ruhte, mit der Verheißung, Kanaan in Besitz zu nehmen. Ich meine, das ist der Punkt, an dem wir jetzt angekommen sind. Könnt ihr das glauben? Das ist der Punkt, an dem wir jetzt angekommen sind. Ein Jubeljahr, ein Heiljahr. Jeder soll zu seinem rechtmäßigen, göttlichen Besitz kommen. Und darüber könnten wir noch viel sagen. Wir haben ja heute Nachmittag noch eine Versammlung. Und heute Abend ist das Mahl des Herrn. Vorher wird eine Taufe stattfinden, falls Täuflinge da sind, die dem, was gestern hier verkündigt wurde, nachgekommen sind. Noch darüber war ich froh, dass keiner die Sache als zu ernst empfunden, sondern jeder, mit dem ich sprach, sagte: Bruder Frank, es war doch die Wahrheit. Es war doch die Wahrheit, so ist es doch. Und so haben wir es über uns ergehen lassen. Es waren Schläge, aber sie haben uns wohlgetan. Soll ich euch nochmal zum Hebräerbrief nehmen? Wohl nicht. Da schreibt uns der Mann Gottes: Wären wir ohne Züchtigung geblieben, dann wären wir, da steht das Wort, leider, tut mir leid, Bastarde, unechte Kinder. Aber weil wir Züchtigung empfangen haben, sind wir echte Kinder. Und wen der himmlische Vater lieb hat, den züchtigt er. Amen. Weshalb? Um ein gehorsames Gotteskind aus ihm zu machen. Amen. Oh, wie wünschte ich, dass meine beiden Söhne Männer Gottes wären. Amen. 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 Wollt ihr alle dafür beten, dass Gottes Macht? Wie wünsche ich, dass mein ganzes Haus selig wird? Amen. Dass keine Fehler am Tage des Herrn. Amen. Manchmal habe ich züchtigen müssen. Und wie eigenartig es so ist, mein Jüngster ist ja immer hier gewesen, eben sehe ich ihn nicht. Aber ab und zu hat er es doch gesagt, er sagt, Papa, ich denke noch daran, als ich einmal Dresche bekam. Und dann habe ich gesagt, mein Sohn, denkst du auch an die vielen Male, wo ich dir so manches durchgelassen und nicht angerechnet habe? Und dann war es wieder gut, dann war es wieder gut. Ja, unser himmlischer Vater ist doch ein treuer Gott. Stellt euch vor, er würde uns laufen lassen. Er gäbe nichts um das, wie wir vor ihm sind und welch ein Vater wäre er. Nein, unser Gott ist ein treuer Vater über alles, was Kinder heißt. Und ich sage euch, jetzt ist die Zeit da, wo alle wahren Kinder Gottes die Züchtigung des Herrn über sich ergehen lassen und sagen, Herr, noch mehr, es tut wohl, ich habe es nötig. Herr, beschneide, züchtige, weise zurecht, denn ich möchte vor dir bestehen. Gott wird dafür sorgen. Fassen wir es zusammen. Alles, was der Herr sagt, stimmt. Unser lauer Zustand ist uns aber nun übergeworden. Wem ist dieser Zustand, in dem wir uns jetzt befinden, wirklich zum Verdruss geworden? Der einfach sagt, Herr, es geht wirklich. Wer kann sagen, es geht wirklich nicht? Es hat keinen Zweck mehr. So geht's nicht mehr weiter. Wer kann das sagen? Da haben wir's. Da haben wir's. Und so wie ich Gott kenne und sein Wort, er sagt den Aufrichtigen, lässt er's gelingen. Und ich kann euch aufgrund der Autorität des Wortes schon sagen, er wird uns nicht in diesem Zustand lassen. Er wird uns auf höheren Grund stellen, auf den Siegesboden von Golgatha, und wird alle Feinde zum Schemel seiner Füße legen. Nicht wir werden Angst haben vor dem Feind. Er wird die Flucht ergreifen müssen vor uns. Dennoch gilt der Vertrag, den David mit Goliath nach dem Willen Gottes gemacht hat. Wenn du mich besiegst, dann sind meine Leute dir untertan. Und wenn ich dich besiege, dann sind deine Leute mir untertan. Ihr kennt die Geschichte. Der Kampf, die Auseinandersetzung hat stattgefunden. Mit dem Sohne Davids, Jesus Christus, meinem Herrn und Erlöser. Du brauchst ihn mit dem Feind nicht mehr auseinanderzusetzen. Fang gar kein Gespräch mit ihm an, denn das wäre Unsinn. Wenn es mal Not tut, dann sage einfach, Satan, weiche hinter mich, aber einen zweiten Satz füge bitte nicht mehr hinzu. Lass dich in kein Gespräch mit dem Teufel ein. Denn so viel wissen wir alle. Der hat eine zu lange Erfahrung, dass wir da mithalten könnten. Nein, der verwickelt dich im Handumdrehen und dann ist's geschehen. Also, der Herr, der Sohn Davids, hat sich mit Satan auseinandergesetzt und hat ihn besiegt. Wer muss jetzt wem untertan sein? Warum hat der Herr gesagt, ich gebe euch Macht über alle Gewalt Satans. Ihr werdet auf Schlangen und Skorpione treten und es wird euch nicht schaden. Der Herr hat doch nicht dem Satan Macht über uns gegeben. Er hat uns die Macht über Satan gegeben. Und wir bekennen, Jesus ist Sieger. Der Schlange ist der Kopf zertreten. Gelobt sei der Name des Herrn. Wahrscheinlich hat sich der Herr erhoben. Er wird sich wohl erhoben haben. Ich weiß, dass diese Versammlungen im Willen Gottes sind. Wenn sie je im Willen Gottes waren. Und ich weiß, dass Gott uns alle so in die Enge getrieben hat, dass vom ersten bis zum letzten keiner mehr mit erhobener Brust irgendwo erscheint und auf den anderen mit Verachtung herabsieht. Jeder erkennt sich selbst und spricht mit Petrus: Herr, ich bin ein unwürdiger Mensch. Ihr kennt alle die Evangelien. Dank sei unserem Gott. Er hat mit uns Absichten und Wege der Liebe und des Friedens. Und er wird alles herrlich hinausführen. Amen. Er ist das Amen. Amen. Er ist die Verwirklichung alles dessen, was er verheißen hat. Er ist Alpha und Omega, der Anfänger und der Vollender. Ihm rutscht nichts aus den Händen. Bei ihm ist alles zur rechten Zeit und es geschieht nach seinem Willen. Er ist der treue und der wahrhaftige Zeuge und unser Fürsprecher. Noch obendrein, er der Anfang der Schöpfung Gottes. Und wir dürfen ein Teil dieser göttlichen Schöpfung durch Zeugung sein, wiedergeboren und erneuert durch den Geist, aufgrund des Samens des Wortes, das in uns hineingelegt wurde. Nehmt es im Glauben an. Wir sind gerechtfertigt worden. Wir bleiben nicht in dem Zustand, in dem wir sind. Wir bekennen, dass Gott uns aus diesem Zustand schon herausgenommen hat, dass er uns schon mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet hat. Und wir danken ihm so, als hätten wir es schon empfangen, weil wir wissen, dass sein Wort nicht trügt und seine Verheißungen nicht hinfällig werden. Was er sagt oder verspricht, das hält er. Himmel und Erde werden vergehen. Sein Wort aber bleibt in Ewigkeit. Und sein Wort ist in uns als göttlicher Same. Und so bleiben wir mit ihm und dem Worte in Ewigkeit. Warum? Weil wir ewiges Leben aus Gnaden empfangen haben. Gelobt sei sein Name. Amen. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir sind überwältigt von deiner Gnade, von deiner Liebe. Noch redest du mit uns, wie ein Vater mit seinen Kindern, die er liebt, redet. O Gott, segne uns alle, segne auch diejenigen, die heute nicht hier sein konnten. Amen. Treuer Herr, wir sind hier vor deinem Angesicht versammelt, um unseren Willen in deinen Willen zu legen und zu sagen, von Herzen zu sagen und es zu meinen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und nun bitte ich dich, lass mich deinen Willen wissen. Lass mich deine Wege wissen. Lass mich deinen Plan wissen, o Herr. Führe und leite du uns auf rechter Straße um deines Namens willen. Herr, wir haben unseren Zustand erkannt. Elend, lau, träge sind wir. Herr, aber wir kommen zu dir und du sprichst, ich rate dir. Ja, du bist Rat, Kraft, ewig Vater, Friede, Fürst. Du bist nicht nur Rat, du bist auch Kraft, um diesen Rat in die Tat umzusetzen. Treuer Herr, hier sind wir vor deinem Angesicht. Tue mit uns, wie es dir gefällt. Ich befehle mit der Aufrichtigkeit meines Herzens, mein persönliches Leben, mein geistliches Leben und die Gemeinde des lebendigen Gottes, die bluterkaufte Schar, deine Gnade an. Herr, habe deinen Weg mit uns allen, so dass wir wirklich von Herzen beten könnten. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Herr, wie geschrieben steht, gib deinem Volke einen willigen Geist. Nimm alle Widerspenstigkeit, jede innere Auflehnung, dass wir miteinander alles gut machen, dass dein Friede und deine Gnade sich küssen, umarmen, Gnade und Heil, Frieden und Segen unter deinem Volke ist. Und wie Salomo betete, dass keine Fehlgeburt im Lande sei, keine Teilung unter deinem Volke, sondern du selbst in der Mitte deines Volkes sein könntest. Herr, lass uns nun von den Anfangsgründen absehen und zur Reife, zur Vollkommenheit schreiten. Nimm uns bei der Hand und führe uns gemäß deinem Wort. Lass dein Wort das Licht auf unserem Wege sein. Herr, jedes Wort, das du uns durch deinen Geist offenbarst, wird ein Licht, es leuchtet in der Finsternis. Herr, es ist Licht geworden zur Abendzeit. Herr, nun ist die Zeit gekommen, nicht mehr im Kreise herumzugehen und von dir gespeist zu werden. Nein, damals warst du mit deinem Volke nicht zufrieden. Du sagtest, alle Zeit gehen sie irre mit ihrem Herzen. Mein Gott, leiblich sind wir aus allen babylonischen Dingen herausgekommen. Im Herzen haben wir manches mitgebracht. Herr, reinige uns, heilige uns durch und durch. Mag uns ein Herz und eine Seele mit dir. Herr, allmächtiger Gott, wenn auch nicht die Feuersäule, dann doch die Bundeslade des Herrn der ganzen Erde. Halleluja, Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung deinem heiligen Namen. Am Tage des Heils hast du uns geholfen. Dies ist der Tag des Heils. Dies ist die angenehme Zeit, das Gnadenjahr des Herrn, unseres Gottes, ist angebrochen. Halleluja! Preis, Ruhm und Ehre deinem wunderbaren und heiligen Namen. Herr, mir ist es, wie es Bruder Branham von der Negerfrau sagte, deren Sohn im Sterben lag, nachdem er für ihn gebetet hatte, sprach er die ersten Worte: Es wird Licht in diesem Raum. Halleluja! Es wird Licht in diesem Raum. Halleluja! Licht
in unseren Herzen, Licht in unserem Leben. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung deinem wunderbaren und heiligen Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja.